Wir sind ja gerade in so einer Serie, Reihe über Begegnungen mit Jesus. Letztes Mal im Rahmen des Familiengottesdienstes ging es um Jesus als den guten Hirten. Und heute Morgen geht es um ein anderes Thema. Wir schauen uns mal die Überschrift an. Jesus und die Frommen. Jesus und die Frommen. Nun, der Begriff fromm ist in der Bibel auch zu finden. Und der meint eigentlich was ganz Gutes. Also in der Bibel ist fromm eher positiv. Dass Gott zum Beispiel das Gebet der Frommen hört. Also da gibt es einige Verse im Neuen Testament, auch im Alten, über fromme Menschen und die sind ganz positiv. Aber heute Morgen geht es um eine spezielle Gruppe von Menschen und die wurden zur Zeit, als Jesus gelebt hat, und da gab es ja die Bibel, wie wir sie heute Abend noch gar nicht, als zu dieser Zeit, als Jesus gewirkt hat, diese knapp 3 Jahre, da gab es so eine bestimmte Gruppe von frommen Menschen, die alle kannten. Und Jesus hatte oft mit denen zu tun. Und da würde ich heute einfach ein bisschen was zu denen sagen. Es handelt sich um die sogenannten Pharisäer und Schriftgelehrte. Und ich möchte euch zunächst mal sagen, was diese eigentlich waren. Die Pharisäer, ich habe das nochmal ganz bewusst hier auch aufgeschrieben. Die Perushim, also das sind mehrere, die Abgesonderten, so wurden sie genannt. Die Pharisäer war eine theologische Ausrichtung im Judentum während der Zeit des zweiten jüdischen Tempels, also 530 etwa vor Christus bis 70 nach Christus. 70 nach Christus wurde er zerstört. Und die Pharisäer hielten sich nicht nur an die niedergeschriebenen Gesetze des Mose, sondern sie befolgten auch die mündlich überlieferten sogenannten Vorschriften der Vorfahren, der älteren Gesetzeslehrer. Die haben gesagt, wir brauchen da ergänzende Vorschriften, um Gott richtig zu dienen. Da gibt es also ganz viele Schriften und so, die sie eben auch ernst nahmen und befolgten. Es gab auch damals die Sadduzäer, ich habe das mal so auch uns nochmal gezeigt. Die Sadduzäer glaubten, der Mensch habe einen freien Willen. Sadduzäer. Die Essener, die glaubten an eine Prädestination des Menschen, also eine Vorherbestimmung. Was auch immer geschieht, das ist alles irgendwo geplant, kannst nichts machen, es kommt, wie es kommt. Und wie es eben kommt, ist schon vorherbestimmt. Da kommst du als Mensch nicht raus, ist alles vorgegeben. Und die Pharisäer lehrten einen freien Willen mit einem Vorherwissen Gottes. Also unter dieser Allmacht Gottes und der alles weiß. Und die Pharisäer unterschieden sich auch noch von den Sadduzäern darin, dass sie eben an eine Auferstehung der Toten glaubten. Einfach das mal so zu dem Begriff Pharisäer, dass wir das nochmal ein bisschen intus haben und gehört haben nochmal, um wen sich's da handelt. Und die andere Gruppe ist die Gruppe der Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, das war eigentlich eher so eine allgemeine Formulierung. Dieser Begriff wird als respektvolle Anrede jüdischer Gesetzeslehrer überhaupt verstanden. Also Rabbi heißt mein Lehrer oder Lehrer. Und die Gruppe der Lehrer bezog sich auch auf offizielle Tempelpriester zum Beispiel, die mussten ja aus dem Stamm Levi sein. Ebenso aber auch wie auf Vertreter einzelner jüdischer Strömungen. Da gehörten eben die Pharisäer dazu, die Essener, Sadduzäer und so. Auch Lehrer, die Jünger um sich scharten, wie Jesus, wurden Rabbis genannt. Rabbiner, Rabuni. Jesus war auch ein Rabbi. Der Unterschied war nur eben, ich sagte es schon, dass man sich nicht ihn als Lehrer aussuchen konnte, sondern er suchte sich seine Schüler aus. Das war damals ungewöhnlich. Normal konnte man sich so bewerben bei einzelnen rabbinischen Schulen und Jesus ging umher und sagte, du folg mir nach, du komm mit. Das war anders wie bei den anderen Lehrern, bei den anderen Rabbinern damals. Und das Neue Testament berichtet auch von, man könnte fast sagen, christlichen Schriftgelehrten, das in Matthäus 8, 19 und Kapitel 23, da kommen wir noch dazu, grenzt sie aber von Propheten und Weisen ab. Somit sind die Begriffe Rabbiner und Schriftgelehrter nicht deckungsgleich, aber das gehört zusammen. Einfach, dass wir das mal nochmal so gehört haben. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und jetzt würde ich gern mit uns zusammen einen Bibeltext lesen, einen etwas längeren Bibeltext. Und zwar aus Matthäus 23, ab Vers 13. Das ist ein Text, wo die schriftgelehrten Pharisäer sehr häufig vorkommen. Es gibt natürlich viele, viele andere Stellen im Neuen Testament, in den Evangelien. Aber das ist so ein ganz besonderer Text und auf den möchte ich heute raus in diesem Thema Jesus und die Frommen. Und da gehen wir jetzt mal rein. Matthäus 23, Abvers 13. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein. Und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht er ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Blinde, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und bei allem, was auf ihm ist. Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzeslosigkeit. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Und ihr macht nur das Maß eurer Väter voll. Schlangen, Otternbrut, wie sollt ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Deswegen sehe ich, sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt. Damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels des Gerechten bis zu dem Blut Zecharias des Sohnes Berechias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Oh, oh, oh. Da bete ich doch gleich nochmal vorher. Und bitte dich, Herr Jesus, das sind ja Worte, die wir selten hören aus deinem Mund und selten vielleicht gelesen haben. Aber das sind Worte von dir. Und da hilf uns durch deinen Heiligen Geist jetzt diesen Text, diese Aussagen richtig zu verstehen, dass wir etwas lernen können von dem, was du gesagt hast. Du bist unser Lehrer und du willst uns helfen, auch mit solchen starken Aussagen. Und so gib uns ein offenes Ohr. Und dein Wort ist kraftvoll und es wird nicht leer zurückkommen. Öffne uns die Augen des Herzens, damit wir sehen. Amen. Amen. Also das sind schon heftige Aussagen. Da muss man sich ja nochmal überlegen, ob man richtig gehört hat. Der Heiland, der liebe Jesus, der die Kranken heilt, der den Sündern in Gnade und Barmherzigkeit begegnet und jetzt solche Aussagen. Und schaut, das ist ganz arg wichtig. Wenn wir uns ein gutes Bild von Jesus machen wollen, dann müssen wir alle Dinge sehen. Das heißt, letzten Sonntag, Jesus, der gute Hirte, der den Schafen nachgeht. Und das ist der gleiche Jesus, der hier 7-mal anfängt mit, wehe euch, wehe euch, wehe euch. Also, Wir müssen dieses komplette Bild von Jesus bekommen. Das ist ganz arg wichtig. Und deswegen diese 7-mal wehe euch. Ganz wichtig, er sagt das nicht zu dir oder zu mir. Wir wollen immer erst schauen, was sagt er denn? Wo sagt er es? Er sagt es diesen Leuten, diesen damals als ganz bekannten und besonders geachteten und von vielen geehrten, frommen Menschen, den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Und vielleicht, das werden wir noch sehen im Laufe der Verkündigung, vielleicht trifft auch das eine oder andere auf dich und mich zu. Aber dann sind wir auch wieder richtig, weil wir wollen ja lernen. So, wir können aus Fehlern von anderen lernen oder auch aus eigenen. Aber lernen können wir immer. Also, dieser Bibeltext, einige Verse, 7-mal, dass ein Zufall ist, die 7? Wahrscheinlich nicht. Jesus hat es nicht so gemacht, dass er gesagt hat, jetzt muss ich mir mal 7 Punkte überlegen. Und dann fange ich 7-mal an, wehe euch. Und Jahrtausende später können dann die Christen sagen, oh, 7-mal, toll. Der musste sich das nicht vorher überlegen. Das ist eben, wenn ein Mensch vollständig im Willen Gottes lebt, ganz eng mit Gott wandelt, dann kann eben das so für manche zufällig, aber für uns von Gott geführt entstehen, dass dann plötzlich solche Dinge sind, wie dass es 7-mal auftaucht. Also, er beginnt damit, mit dieser Passage, das brauchen wir nicht mehr immer anschauen, ich habe es ja hier auch in der Bibel, er sagt hier, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Denn ihr geht nicht hinein. Und die, die hineingehen wollen, die lasst ihr auch nicht reingehen. Muss man sich mal vorstellen. Fromme Menschen, Schriftgelehrte, Altes Testament, die kannten ganz viele Passagen auswendig. Das zeigt uns etwas. Das Wort Gottes ist ja, sagt die Bibel in Psalm 119, es soll unseres Fußes Leuchte sein und ein Licht auf unserem Weg. Also Jesus selber ist der Weg, das Wort Gottes ist ein Licht auf dem Weg. Und jetzt kann aber sein, dass wir Menschen in der Lage sind, obwohl sie das Buch kennen, so mit der Bibel, so mit Wort Gottes umzugehen, dass es andere Menschen sogar blockiert oder hindert, zu Gott zu kommen. Und das wirft er hier den Pharisäern und Schriftgelehrten vor. Also wenn hier Punkt, Punkt, Punkt steht, dann kommt immer Schriftgelehrte, Pharisäer. Ja? Und erklärt hier, sagt, Mensch, ihr verschließt den Weg zu Gott, obwohl ihr eigentlich die sein müsstest, die den Weg zu Gott aufzeigen. Ihr habt das Buch, ihr habt die Schriften, ihr habt die Rollen, ihr habt es in der Hand. Ihr kennt das Buch, aber ihr kennt den nicht, von dem das Buch zeugt. Das ist gewaltig. Und deswegen, viele Leute in unserer Zeit sprechen ja davon, dass es sogenannte Schriftreligionen gibt. Da gibt es den Islam mit dem Koran, da gibt es das Christentum mit der Bibel und so weiter. Aber Christentum ist eigentlich keine Buchreligion. Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Die Christen beten nicht das Buch an. Und darum habe ich auch den Mut, ich mache mir da gar keine Gedanken, dass ich jetzt hier eine von natürlich mehreren Bibeln habe, die gar nicht mehr so schön aussieht. Da ein bisschen. Das wird es im Koran nicht geben. Das würden Menschen dort nicht dulden, weil das Buch selber verehrt wird. Ich verehre das Buch nicht, ich verehre Gott. Ich lese das Buch und ich ehre die Schrift, aber ich bete sie nicht an. Ich bete ihn an, der mir hier begegnet, auf jeder Seite. Deswegen lesen wir doch viel in der Bibel, weil uns Gott drin begegnet. Und wir haben auch viel gelesen und ihr Herz war verschlossen. Darum gilt, nicht einfach nur Bibel lesen, sondern mit offenem Herzen sich der Bibel zuwenden. Und Gott wird reden, ganz gewiss. Ein zweites Wehe euch, wir gehen das einfach so ein bisschen durch, da sagt er, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Proselyten waren Menschen, die eben von anderen Religionen, von anderen Hintergründen hin zum Judentum sich bekehrt haben und es gab die sogenannten Proselytentaufe, schon damals eine Form der Taufe, um in die, so wie es hier heißt, Gemeinde Israels aufgenommen zu werden. Heiden, die sich dann hier dazu bekehren konnten, dazu wenden konnten. Und da habe ich hingeschrieben, Missionsobjekt, Vorsicht, wenn Menschen nur als Objekte gesehen werden, die man bekehren muss. Haben wir gestern viel drüber gehört. Mission ist möglich. Vielleicht ist es uns schon mal so ergangen, auf der Straße oder so, wo uns Leute angesprochen haben von irgendwelchen religiösen Strömungen, Sekten, was auch immer. Da gibt es ja so viele Dinge. Und man fühlt sich dann so ein bisschen als Missionsobjekt. Die haben eigentlich gar kein Interesse an mir. Die wollen nur, dass ich ihrer Organisation beitrete und vielleicht noch das Geld abliefere. So diese Haltung. Menschen nicht mehr als Menschen zu sehen, als Geschöpfe Gottes, die er genauso liebt wie mich und dich, sondern als Objekte. Das ist nur ein Missionsobjekt und das muss man jetzt irgendwie manipulieren, irgendwelche Tricks anwenden, damit man da noch irgendwie was rausholt. Und da sagt er ganz vorsichtig, ihr seid da manchmal so drauf, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer. Dass ob ihr irgendjemand findet, den er auf eure Seite reißen könnt. Und dann sagt er, und wenn er es geworden ist, wenn er dann zu euch gehört, zu euch Schriftgelehrten und Pharisäern, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle. Stell dir mal vor, was das für Aussagen sind. Versteht ihr, wenn wir das hören, wundert es uns nicht, dass gerade diese, sage ich mal, Berufsgruppe der Geistlichen der damaligen Zeit massiven Hass aufgebaut haben auf diesen Jesus von Nazareth. Wenn der so mit ihnen redet, das hätte sich niemand getraut. Nie, das waren die Frömmsten der Frommen. Dann auch so weiße Gewänder. Rein und heilig, nach außen, wir kommen da noch drauf. Und Jesus wagt es doch allen Ernstes, denen zu sagen, ihr macht Menschen zu Söhnen der Hölle. Was? Da kann man nur einmal drüber predigen, über so einen Text, einmal im Jahr höchstens. Das ist ja unglaublich, dass Jesus solche Sätze bringt. Der hört gar nicht auf, es geht immer weiter. Tut mir leid, wir bleiben jetzt einfach mal dran. Wir kriegen das auch hin. Drittes Wehe. Hier geht's, ich habe so hingeschrieben, Gefahr, religiöse Tradition. Er sagt hier dann, wehe euch, ihr blinden Führer. Ihr seid blind und führt andere Menschen. Also da steht jemand an der Ampel und der ist blind, der da steht. Und ich sehe. Und dann kann ich ihm über die Straße helfen. Ja, Autos und so. Ampel, grün, ich krieg das mit und kann ihn rüberführen. Aber wenn ich selber nicht sehe und blind bin, dann jemand über die Straße führt, das ist höchst gefährlich. Und er sagt, ihr seid blinde Führer. Er sagt, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, und dann kommen so Dinge von früher. Ja, wenn jemand bei dem Tempel schwört, das ist nicht so wichtig, aber wenn man beim Goldestempel schwört, und dann kommen diese ganzen Narren, sagt, Blinde, wer ist denn größer? Und er macht deutlich, euch geht's immer so um so Handlungen. Es geht euch gar nicht um das, was dahinter steckt. Ja, wenn jemand beim Altar schwört, das ist nicht so. Aber wenn er bei den Gaben schwört, dann sagt er, ihr versteht, es geht doch gar nicht darum. Es geht doch um Gott, um eine Beziehung zwischen Mensch und Gott. Das ist doch wichtig. Es geht doch nicht darum, ob ich am Eingang irgendwo eine bestimmte Handlung mache oder irgendwie mich verbeuge oder Wasser oder bekreuze. Das geht doch nicht um solche Dinge. Es geht zuallererst mal darum, ist da eigentlich ein Kontakt zwischen dir, Mensch, und dem Schöpfer? Ist da was da? Oder ist anstatt der lebendigen Beziehung einfach irgendwelche religiösen Handlungen und Riten? Da hat er ganz stark gegen diese Dinge ist er angegangen, der Herr Jesus. Und dann beim vierten Punkt, wo er sagt, ich habe hier Pfennigfuchser hingeschrieben, dann sagt er, ihr verzehntet die Minze. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gemacht hat. Pfefferminztee, kennen wir. Die Minze verzehntet und den Kümmel. Und habt die wesentlichen Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Ihr Blindenführer, die ihr die Mücke, dann haben wir gelesen, seid, das meint sieben. Also die kleinsten Dinge werden, oh, da ist eine Mücke, oh, ein Sieb. Aber das Große und Ganze wird überhaupt nicht verstanden. Dass es um Recht geht, dass es um Liebe geht, dass es um Barmherzigkeit geht. Die Leute haben quasi, deswegen kennen wir das Wort Pfennigfuchser. Oder ein Cent, sagt er halt, es geht doch jetzt gar nicht um dieses, es geht doch ums Gesamte. Siehst du denn das Gesamte nicht mehr? Vor lauter Einzelheiten sieht man das Gesamte gar nicht mehr. Das ist so wesentlich. Das hat Jesus vorgelebt, auch mit seinen Jüngern und alles. Er ging auf die Einzelnen ein. Aber wisst ihr was? Er hat immer die gesamte Jüngerschar im Blick gehabt. Auch später Paulus, der geht auf die Dinge ein, was in den Gemeinden läuft, aber er sieht immer die gesamte Gemeinde, immer so das Große, er sieht immer den gesamten Auftrag. Der Paulus dachte immer so, man könnte fast sagen, global, das ist auch so ein Wort heute, Globalisierung. Ja, aber das ist was anderes, wie das, was Jesus hier meint. Hier geht es um den Glauben. Dass man vor lauter Kleinigkeiten vergisst, den großen Gott zu sehen. Und das kann auch uns immer wieder passieren, natürlich. Ja, also wir hören da immer wieder, mit einem Ohr zumindest, hören wir immer auch wieder auf uns. Dann fünftes W, da geht's um wieder Heuchler und so. Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern. Damals war es so, dass in Palästina die Gräber, die waren ja aus Felsen gehauen, und die wurden weiß getüncht. Weiß getüncht. Also Gräber waren weiß. Heute Friedhöfen, Grabstein ist das anders, aber damals. Und er sagt, ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, das sieht, oh toll, weiß, wunderbar, rein heilig, aber, wie heißt es, aber innen voll von Totengebein und aller Unreinigkeiten. Stell euch mal vor, das sagt Jesus diesen Menschen. Die standen in weißen Gewändern vor ihm. Und Jesus sagt ihnen das. Das war unglaublich. So eine bodenlose Frechheit. Wie kann der es wagen? Das sagt es einfach. Das sagt das einfach. Ja. Äußeres ist wichtig. So nach außen so. Oh, die sehen aber fromm aus. So, ey, schau mal, Kleider machen Leute. Ja, so. Oh, ja. Ganz, und so sind die rumgelaufen. Jesus sagt, da stimmt's nicht, ihr stinkt nach Tod. Das ist ja ekelhaft. So geht er mit denen ins Gericht. Unglaublich. Also, Jesus überrascht uns doch immer wieder. Das ist ja fast überzogen. Man müsste fast sagen, also lieber Herr Jesus, also 2, 3 Wehe war schon heftig, aber du hörst ja nicht auf. Du machst die Leute ja dermaßen nieder. Das gibt's ja gar nicht. Das hätte ich nie von dir gedacht. Und jetzt lesen wir das in ein paar Versen. Ja. Aber es ist gut so. Die Evangelien bestehen nicht nur aus diesen Versen. Es ist ein Teil. Ja. Begegnung mit Jesus, ein Teil, wie er mit diesen ganz frommen Menschen umgegangen ist, denen das Äußere so wichtig war. Er macht dann weiter in Vers 27. Da geht's auch um das. Genau, das war das jetzt mit, genau hier war 27 das mit den Gräbern und vorher war das mit dem Äußeren des Bechers. Ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel. Wir haben ja heute Geschirrspülmaschinen viele. Aber überleg mal, der Becher, wenn du einen Kaffee trinkst oder so, der ist ja außen eigentlich, also wenn da außen Kaffee dran ist, weiß ich ja nicht, wie du trinkst. Ja, eigentlich ist ja innen der Kaffee im Becher und am Rand ist höchstens vom Mund, ja, vom, ne, Abdruck irgendwie, so ein Rand, ne, wir kennen das alle, heute Morgen oder so. Und er sagt, ihr schaut immer, dass äußerlich top ist. Wir könnten das ja auch machen, wir könnten Kaffee trinken und die Tasse äußerlich reinigen und dann wieder reinstellen. Können wir machen. Beim nächsten Tag oder übernächsten Tag, wenn du diese Tasse wieder nimmst und mal reinschaust, dann vergeht dir aber der Appetit. Das macht man nicht. Im Grunde genommen ist mir sogar das Äußere wichtiger, weil da ist doch das drin, was ich trinken will. Und im Idealfall, und das ist ja heute so in der Technik, ist außen wie innen dann sauber. Ja? Und denen war eben das Äußere so wichtig. Also Form vor Inhalt. Die Form musste stimmen. Das Drumrum. So. Was drin ist, ist... Ja. Und Jesus sagt, nee, es geht doch darum, was drin ist. Dass natürlich die Form und der Inhalt zusammenpassen sollten, das war ihm auch klar. Also nicht sagen, egal wie es außen aussieht, Hauptsache innen. Nein, nicht so. Das hängt damit zusammen. Aber wenn man entscheiden muss, sagt er, es geht um den Inhalt. Und bei denen war die Form wichtiger als der Inhalt. Das ist ganz, ganz gefährlich gewesen. Wir haben viele Berichte im Neuen Testament, wo der Pharisäer dasteht und sagt, danke, Herr, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder. Du hast eine gute Wahl mit mir getroffen. du hast richtig Glück, dass ich in dieser Kirche bin. Und Jesus sagt, oh nee, nein, gerade nicht. Weil der Sünder in dieser Geschichte sagt, der schlägt seine Hände an die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das Gebet dürfen wir übrigens auch immer wieder beten. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und zwar in dem Sinn, dass wir uns nicht überheben. Diesem Sinne. Und dann schließt der siebte Wehe euch, Selbstgerechtigkeit. Da geht es darum, dass die dann sagen, ja, also wenn wir damals gelebt hätten, oh, wir hätten uns ganz anders verhalten. Aber wir werden also, hoi, und so nach dem Motto, also wenn wir damals zur Zeit Jesu gelebt hätten, also wenn ich einer der 12 gewesen wäre, Herr Jesus, es wäre viel besser gelaufen. Wesentlich besser. Ja, also mich in der Nachfolge, was Besseres hätte ja gar nicht passieren können. So, was ist das denn für ein Denken? Selbstgerechtigkeit pur, Stolz und Hochmut, und zwar alles unter frommen Aspekten. Ja? Wisst ihr, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die hatten wenig Tatsünden. Die lebten wirklich, die haben wirklich viel gebetet. Die haben wirklich das Wort studiert. Die haben tatsächlich, die waren ja nicht böse in diesem Sinn, die haben das ja wirklich ernst gemeint. Und wir haben im Grunde ja zu dem Gott gebetet, der Vater von Jesus war. Das war ja der. Aber später muss mal Jesus zu ihnen sagen, da gibt es noch manche solcher Stellen, ich verrate euch mal, wer euer Vater ist. Der Teufel. Boah, ein Riese, also Wahnsinn, die Sätze. Der Teufel sagt, er ist euer Vater. Ganz scharfe Dinge aus dem Munde des Herrn Jesus. Und das zeigt uns etwas über Jesus. Das ist ja das, was wir diese Sonntage uns ein bisschen anschauen. Und das ist was, wo wir lernen dürfen. Jesus liebte die Leute. Grund, er war ja Liebe in Person. Jesus war Liebe in Person. Wenn ein Mensch heute wahre Liebe kennenlernen will, geht das über Jesus. Über Gott, über Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist Liebe. Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Aber was Jesus gemacht hat, war Folgendes. Er hat alle geliebt, aber er ging nicht mit jedem genau gleich um. Er hat genau gewusst, der braucht ganz viel. Och, der. Und hat ihn gedrückt und hat ihn, da war gar kein böser Satz. Nur pure Barmherzigkeit und Gnade und Liebe, ganz arg. Und bei anderen, da hat er gesagt, oh, na, was, Steuer, wem gehört denn die Münze? So ein bisschen so, ja, willst mich wieder, schon erkannt. So, muss da ein bisschen korrigieren, muss da ein bisschen, ja. Und manchmal, gerade bei diesen ganz Frommen, da war er ganz scharf. Schaut mal, wo er im Tempel war. Und sich hat sich so eine Peitsche gebaut. Alles kaputt. Boah. So war Jesus auch mal. Wir könnten fast sagen, mit den Frömmsten, also mit den sogenannten Frommen, da war er ganz scharf. Mit Sündern, da war er ganz weich. Und die Jünger waren irgendwo zwischendrin. Ja? Und das sehen wir einfach, Jesus ging mit den Leuten unterschiedlich um. Das ist etwas, was wir lernen können. Hat nicht die Leute immer über das gleiche Ding, ist jeder gleich, alles immer genau gleich, sondern immer schauen, wer braucht was, was ist wann dran, wie gehe ich mit wem um. Und mit diesen Leuten ging er halt relativ streng um. Selbstgerechtigkeit. Jetzt natürlich ist es interessant und wir sind froh, dass wir nicht zu den schriftgelehrten Pharisäern gehörten damals, weil da wäre uns ja, wie sagt man, das Messer im Sack aufgegangen, wenn der über uns sowas redet. Das war wirklich schlimm für die. Unfassbar. Und doch wollen wir jetzt irgendwo eine Brücke schließen zu uns. Seid ihr damit einverstanden? Ich mache sowieso, aber das ist ja wichtig. Wenn wir nur immer, ach ja, die waren ja, Mensch, Jesus, du hast recht gehabt, gib's ihnen und so. Ja, klar, habe ich auch oft gedacht. Und dann sagt Jesus aber dann auch durch seinen Geist, ja, das Wort, die Bibel ist ja nicht nur historisch, wir können das so berichten und lesen, wie das war, da ist ja immer auch noch was drin für uns heute, oder nicht? Und dem dürfen wir uns auch stellen. Und jetzt habe ich halt gedacht, ich versuche mal, Beispiele zu finden. Aber das ist jetzt weder was, wo ich jetzt sage, dass es jetzt bei mir oder bei dir immer vorkommt. Ich sage nur, das könnte uns helfen, diese Dinge auf unsere Zeit, gehen wir mal zur nächsten Seite, ein bisschen auf unsere Dinge, auf uns runterzubrechen. Als Beispiel. Nur so Beispiele. Und zwar, schaut oben, für fromme, stolze und selbstgerechte Sätze. Nicht Menschensätze. Wo einfach auch in Christentum manchmal Gefahren sind. Und ich habe versucht, auch mit so Großbuchstaben, manche Worte nur in groß, das ganz bewusst deutlich zu machen, was das Problem eigentlich ist. Erster Satz, ich habe mich vor Jahrzehnten bekehrt, darum bin ich wichtig in der Gemeinde. Dass sich jemand vor Jahrzehnten bekehrt hat, ist ja super. Das ist nicht das Problem. Das Problem wird dann kommen, wenn, schaut es darum. Darum, weil ich lange darum bin und dann ich, das ich. Ja? Also das heißt, man verbindet Dinge, man sagt, weil jemand lange Zeit, deshalb. Und das ist ein Irrtum. Es kann zwar sein, es muss aber nicht sein. Und so eine Aussage ist eine Aussage, dass jemand denkt, zum Beispiel ein Jungbekehrter ist nicht wichtig. Was, du bist erst 5 Jahre mit Jesus Christus unterwegs? Ui, 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 schade. Blick mal. Komm mal in meine Regionen. Ich bin seit 40 Jahren, 20 oder 4-mal so lang. Oh, und deshalb. Ja, das geht so in eine Richtung, wo ihr sagt, Vorsicht, Vorsicht. Aber wir haben noch ein paar Sätze. Zum Beispiel auch der nächste. Der Gottesdienst muss mir gefallen. Mir, nicht meinem Nebenmann, nicht meiner Ehefrau, nicht meinem Kind, mir, nicht den Senioren, nicht der Jugend. Wenn ich Senior bin, klar, dann muss er den, wenn ich jung bin, dann, aber hauptsächlich mir. Mir muss er gefallen. Das geht in eine Richtung, wie Jesus sagt, Vorsicht, Vorsicht, das geht in die Richtung, das dachten die damals auch, dass immer das, was sie sagten, sie sind der Maßstab, also ich, mir, meiner, mich. Oder nur, jetzt haben wir wieder das, nur ein Prediger in Anzug und Krawatte und mit biblischem Vokabular ist gesalbt. Jetzt müssen wir überlegen, was ist eigentlich biblisches Vokabular und was ist gesalbt? Menschen, die die Christentum nicht kennen, die fragen sich, Salbe, ich habe auch Salbe zu Hause, ja. Aber gesalbt, wie salben die sich? Wie, salben, Salbe. Das wäre jetzt schon wieder ein Beispiel für biblisches Vokabular. Man spricht da von der kananäischen Sprache. Und da müssen wir auch aufpassen. Man weiß heute, dass die Menschen unserer Zeit diese Sprache gar nicht verstehen. Du kannst auf der Straße Leute fragen oder sagen, ich habe mich vor 5 Jahren übergeben oder was? Und bist du im Blut des Lammes schon gewaschen oder so? Dann schauen die dich an und gehen dann wieder weg und denken, oh, oh, oh. Das ist nicht unbedingt das, was die Menschen verstehen. Das andere Extrem wäre, die gibt es ja auch so Bibel, die Volksbibel. Das ist dann mehr so eine Gossensprache, ja, wo ich auch ich persönlich große Anfragen habe. Oder wenn beim Abendmahl Chipstypen durchgehen, gibt's, das gibt es. Ja, und Cola, das finde ich dann auch aus meiner Sicht, da gehen wir über eine Grenze raus. Also es gibt beides, wo man aufpassen muss. Aber nur, denkt immer an das nur. Klar kann jemand, ich habe sogar eine an, aber bitte, das hat noch nichts mit Salbung zu tun, solche Dinge. Früher hatten wir oder hatten wir nicht. Also zurück, damit es so wird, wie es früher einmal war, nämlich ganz toll. Andere sagen, bloß nicht nach früher zurück, weil da war es nicht schön. Was machen wir jetzt? Also diese zeitlichen Dimensionen. Oder ein letzter Satz, ich habe übrigens dann nachher gleich auf der anderen Folie diese gleichen Sätze, warte mal noch, Stefan, diese gleichen Sätze zeige ich euch dann, wie die vielleicht richtig in Anführungsstrichen lauten dürften. Da haben wir wieder was gelernt, einfach so vom Prinzip her. Wow, wow, wir haben aber eine große Gemeinde. Ah ja, aha, ihr seid circa 50 Mitglieder. Naja, der Heiland hat euch auch lieb. Gell? Es wird schon, Kopf hoch. Ja, und man versteht vielleicht nicht, dass bei dieser Gemeinde oder bei dieser Gruppe Gott wesentlich mehr wirkt, viel stärker dran ist, die Kraft Gottes, wie hier in irgendwelchen größeren Gruppen. der Bibel steht sogar mal, folgt der Mehrheit, der Menge, nicht zum Bösen. Geschwister, die Zahlen sind es nicht. Niemals. Sind es nicht. Die Qualität, sicher auch Quantität, aber das wäre eine große, große Gefahr. So ein Stolz und überheblich, und so. Und wenn dann eine Gemeinde kommt mit 1000 Mitgliedern, dann ist der, wo wir es 200 hatte, ist der wieder traurig. Ja, und so geht's immer weiter hoch und Gott sagt, was geht denn hier ab? Das ist ja wie in der Wirtschaft, Zahlen und noch mehr und größer. Jetzt die anderen Sätze, wir wollen ja zum Abendmahl dann noch kommen. Ich habe mich vor Jahrzehnten bekehrt. Also lebendige, demütige und kraftvolle Sätze. Die müssen wir natürlich jetzt wirklich verinnerlichen. Ich habe mich vor Jahrzehnten bekehrt. Darum erzähle ich euch mal, was ich alles lernen durfte auf dem Weg mit Jesus. Hört sich ganz anders an. Ist doch toll. Toll. Der hat doch mehr erlebt. Ist doch gut. Hat doch mehr Erfahrung. Wunderbar. Darf mich teilhaben lassen. Ich darf da lernen von dem, was er lernen durfte. Oder der Gottesdienst muss Gott gefallen. Gott verherrlichen. Amen. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Ja. Entscheidend in der Verkündigung, jetzt kommt nicht die Krawatte und so, ist eine auf der Heiligen Schrift basierende, fröhliche, kraftvolle und mutmachende Verkündigung. Darum geht's doch. Das zieht doch die Menschen. So hat doch Jesus gewirkt. Ja. Im Alten Testament heißt es schon, der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Gott sieht doch das Herz an. Und wenn ein reines Herz da ist, kommen diese Dinge, Fröhlichkeit, Kraft, mutmachende Dinge zum Vorschein. Oder toll, was Gott früher gewirkt hat. Jawohl, toll. Aber die besten Zeiten liegen vielleicht noch vor uns. Gott kann noch mehr tun. Kann er noch mehr tun? Ja, klar kann er mehr tun. Viel mehr noch. Gott kann noch wesentlich mehr tun. Wir sind dankbar für das, was war. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber wir sind da nicht zufrieden oder so, in so einer Selbstzufriedenheit, selbstgerecht, sondern wir glauben, dass noch mehr möglich ist. Und letztens hier dieser Satz, danke für diese Gemeinde oder für diese Kirche, wo auch immer. Und groß ist eine Gemeinde dann, wenn Gott möglichst ungehindert wirken kann. Oh, es reimt sich fast. Sagt gerade nochmal, groß ist eine Gemeinde dann, wenn Gott möglichst ungehindert wirken kann. Stimmt das? Das ist wahre Größe. Das ist die Größe. Nicht irgendwo eine Zahl, die irgendwo steht. Wenn Gott wirken kann. Und das ist genau das, was wir wollen. Abschließend, letzte Seite. Gemeinde ist eine Gemeinde für alle. Für alle. Und selbst wenn Menschen in der Gefahr stehen, in diesen selbstgerechten Dingen manchmal, oder wir vielleicht manchmal da drin sind, oder uns so Ideen kommen, Gedankenblitze, wo wir sagen, oh, das ähnelt ja mehr diesen Leuten da, wie gilt trotzdem, Gemeinde ist eine Gemeinde für alle. Für alle meint, wenn Jesus sagt, komme zu Herr zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die Gerechten. Nicht für die Gesunden. Für die Kranken, für die, die Not haben, die Mangel haben, die dürfen kommen. Keiner ist zu schlecht, um in die Gemeinde Jesu zu kommen. Gott will live wirken, also unmittelbar Live-Sendungen. In manchen Fernsehen steht es immer dabei, live. Bei Olympia oder live. Vancouver, live. L-I-V-E. Das heißt, das gleiche Ding, gut, wir wissen Uhrzeit und so, aber das passiert jetzt gerade, während ich das sehe. Und dann gibt es auch Aufzeichnungen. Manch einer lebt so mit einem Gott, der ständig so aus Aufzeichnungen. Ich habe mal irgendwann mal, ich muss mal was anhören und früher und irgendwann. Nein, jetzt, heute hier. Wie er wirkt, ist entscheidet. Wie er wirkt, entscheidet er. Das ist auch so ein Satz, wie er wirkt, entscheidet er, nicht wir. Das können wir nicht beeinflussen. Wir können beten, wir können bitten, wir können ihn anbeten und so, einen Raum schaffen, aber wir können Gott nicht zwingen. Wir können Gott nicht manipulieren. Er ist Gott, ist kein Mensch. Du kannst ihn auch nicht austricksen. Unsere Vorstellungen sind nicht der Maßstab und wir richten uns auf ihn aus. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir das wollen. Deswegen habe ich es hingeschrieben. Ich hoffe, dass wir das alle so wünschen. Und das wollen wir jetzt auch tun im Abendmahl. Bitte, dass die Brüder nach vorne kommen, mit mir an den Tisch. Ich möchte auch da. Auch das ist was wichtig ist, dass es immer wieder live geschieht, die Sache mit dem Abendmahl, und nicht aus einer aus einer Tradition heraus, die dann das Wesentliche uns raubt, nämlich das, dass Gott auch während dem Mahl wirken kann und wirken will.